Mehr als einfach. Heute werdet ihr wahrscheinlich nach Hause gehen und ganz sensibel sein für dieses eine Wort, einfach. Weil wir das einfach so oft sagen, das ist brutal. Du hast vorhin schon ein paar Mal gesagt jetzt, und jetzt singen wir einfach. Ja, ja, singen wir so einfach, wenn man das Lied nicht kann. Einfach. Einfach, einfach, einfach. Die Fantastischen Vier haben ein Lied, das einfach heißt. Und in ihrem wiederkehrenden Refrain singen sie: Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Ich finde, dieses Lied hat was. Weil es könnte tatsächlich alles so einfach sein, ist es aber nicht. Es fängt hier beim Steinestapeln an. Am Bodensee, da gibt es in Radolfzell so einen Typ, der macht das so richtig professionell. Der war bei Wetten, das schon mal, und hast schon gesehen, da sieht man immer diese Steintürme. Dann probiert der mal das selbst mal und denkt so, wie geht denn das? Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht oft. Auch in ganz anderen Bereichen und Dingen merkt man, dass es gar nicht so einfach ist. Man merkt plötzlich, dass es irgendwie handelt sich um viel komplexere Dinge, Zusammenhänge. Wenn es um andere Menschen geht, merkt man, da sind noch ganz andere Emotionen da. Da sind andere Prägungen da, andere Sichtweisen da und vieles, vieles mehr. Vieles eben, was mal eben nicht ganz so einfach ist. Auch wenn es doch irgendwie so einfach sein könnte. Und so habe ich heute die Predigt, ich habe überlegt, wie überschreibe ich das, und ich habe gedacht, ja, es ist tatsächlich mehr als einfach. Manchmal ist es einfach mehr als einfach. Und ich beginne heute mit etwas völlig Einfachem. Das völlig Einfachem. Mehr als einfach nur eine Stadt. Hier, das sind so Leute, die haben versucht, Jerusalem zur Zeit Jesu so ein bisschen animationsmäßig darzustellen. So ungefähr muss man sich Jerusalem zur Zeit Jesu vorstellen. Jerusalem, eine Stadt. Ja, okay. Eine Stadt, in der immer wieder relativ viel los war. Eigentlich noch nicht mal wegen den Leuten, die da gewohnt haben, sondern weil ständig irgendwelche Leute kamen und auch wieder gingen. So Pilgerreisende, die einfach mal in Tempel wollten zum Beten. Auch die jüdischen Gesetze und Rituale, die haben das vorgeschrieben, dass man zu bestimmten Zeiten einfach in den Tempel geht. Ja, so erfahren wir zum Beispiel, wie die Mutter von Jesus, ja, wie die da hingehen, um eine Taube zu opfern. Also es hat ganz viel da hinten dran gehangen, was man da eigentlich so gemacht hat im Tempel. Somit war das einfach so auch das religiöse Zentrum, kann man sagen. Nun kann man es nicht nur sagen, es war das religiöse Zentrum der Juden, des Gottesvolkes. Doch gerade der Tempel und vor allem seine Außenanlagen bekamen zu der Zeit Jesu ein besonderes neues Gesicht, ein kräftiges Update, könnte man heute sagen. König Herodes hat sich zur Aufgabe gemacht, Jerusalem richtig zu verschönern. Das muss groß sein. Dieser Tempelvorhof, der ist viel zu klein. Da muss mehr her. Mein eigener Palast, da muss mehr her. Ja. Und wenn man so durch die Stadt damals ging, könnte man sagen, okay, ganz nüchtern betrachtet, eine Stadt mit vielen Baustellen, die irgendwie unter dem allgemeinen Ausbau- und Verschönerungsmaßnahmen des Königs einhergehen. Oder heute würde man sagen, vom Bürgermeister. Wenn ich mal das nächste Bild hier so zeige, ist so ein Umriss, so von oben drauf, wo, wie, was war. Und jetzt liest man zum Beispiel noch so als Landauer Neubürger, liest man Oberstadt und Unterstadt. Da hört man noch von Baustellen zum Verschönerungsmaßnahmen und so weiter. Und man hat so ein bisschen die Versuchung, hey, geht's hier etwa um Landau an der Isar? Ja? Aber ich glaube, das trifft heute auch nicht nur auf Landau auf der Isar zu, dass man irgendwo immer was zu bauen hat und dass es eine Ober- und eine Unterstadt gibt. Aber hier das Besondere natürlich an Jerusalem ist hier der Tempel. Der war einzigartig zu der Zeit und hatte eine große Bedeutung für die Juden. Und genau dorthin, in diese Stadt Jerusalem, waren nun Jesus und seine Jünger unterwegs. Und als die Jünger mit Jesus immer näher an die Stadt kamen, merkten sie zunehmend auch so ein bisschen, es wird angespannter. Irgendwie Jesus wird angespannter, aber sie auch, sie waren irgendwie aufgeregt. Sie hatten schon so viele Wunder mit Jesus erlebt. Eins davon war zum Beispiel die Speisung der 5000 Leute. Wobei eigentlich waren es nur 5000 Männer und dann kamen noch Frauen und Kinder dazu. Also es waren ein riesen Leute von Menge. Und sie durften zum Schluss sogar noch haufenweise Körbe einsammeln von dem wenigen, was am Anfang da war. Krass. Und die Leute, die haben damals dann auch gemerkt, so, wow, was einer, der so große Wunder tun kann, was ist da los? Und dann heißt es in Johannes 6, Vers 15, Jesus merkt, dass die Leute kurz davor standen, ihn festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. Deshalb zog er sich auf den Berg zurück, er ganz allein. Die wollten ihn jetzt zum König machen. Und dieser Gedanke, der war den Jüngern gar nicht so weit weg und der hat sich auch irgendwie so festigt. Wie? Es geht jetzt nach Jerusalem. Oh, Jesus wird seine Königsherrschaft aufbauen. Ja, und wir sind dabei. Yo! Für sie wurde dieser Gedanke auch irgendwie fester. Jesus geht jetzt nach Jerusalem, seine Herrschaft aufzubauen. Und dann, wenn man sich unter dem Aspekt einfach mal die Gefühlswelt anschauen muss, von diesen Jüngern, die jetzt nach Jerusalem einziehen, zwar nur auf so einem Esel, wie du ihn genannt hast, den sie da abgeholt haben, nur auf einem Esel, aber trotzdem, die Leute haben ihn gefeiert, als ob er ein siegreicher König gewesen wäre. Sie haben ihn begrüßt wie ein König und sie waren Teil des Königstrosses. Boah, was für ein Gefühl, was für ein Gedanke, die sich da einfach festmachen. Doch, es ist ja mehr als einfach. Nur ein Weg zu einer Königsherrschaft von Jesus. Denn an der Stelle müssen wir nicht nur die Jünger fragen, wie sie jetzt das so erlebt haben, sondern wir müssen mal Jesus nachfragen. Denn für ihn war dieser Weg nicht so einfach. Einfach eine Reise zu seinem Amtsantritt. Denn seine Krönung und seine Erhöhung, die sah ganz anders aus, als die Jünger sich das ausmalten. Sein Thron, an der Stelle war das Kreuz. Seine Krone, die sah nicht so aus, es war eine Dornenkrone. Sein Machtanspruch endete kläglich mit dem Tod am Kreuz und hat genau darin eigentlich seinen Machtanspruch deutlich gemacht. Später dann in seiner Auferstehung, dass eben der Tod nicht das letzte Wort hat. Und immer wieder versuchte er schon im Vorfeld seinen Jüngern, jedes Mal, wenn sie auch schon wieder mit solchen Gedanken ums Eck kamen, er hat es ihnen immer wieder gesagt und gesagt, was eigentlich jetzt in Jerusalem auf sie wartet. In Lukas 9, 22 steht, wie er zu seinen Jüngern sagt, der Menschensohn muss viel leiden. Er wird von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verurteilt und getötet werden. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Jesus ging nach Jerusalem, er wusste, es ist kein einfacher Weg für mich. Er ist schmerzlich, er ist tödlich, aber auch hoffnungsvoll. Er wusste auch von seiner Auferstehung. Und so ging er in diesem Gehorsam zu Gott, seinem Vater, in seiner ganzen Liebe für die Menschen, ging er in diese Stadt. Und er wusste, er geht hier jetzt hin, weil er nicht einfach nur ein jüdischer Rabbi ist, dem es hier um eine religiöse Pilgerreise geht. Es ist mehr als einfach dieses religiöse Pilgern hier an der Stelle. Ein Tempelbesuch mit seinen Jüngern. Und wir lesen in Lukas 9, 51, als die Zeit näher kam, dass Jesus wieder zu Gott zurückkehren sollte, wie bricht man auf, wenn man sowas weiß, was vor einem steht? Und hier heißt, brach er fest entschlossen nach Jerusalem auf. Boah. Für Jesus war es eine bewusste Entscheidung, ein fester Entschluss. Ich gehe jetzt dahin und ich ziehe das durch. Und man hat wahrscheinlich diese Entschlossenheit bei ihm auch gespürt. Die Jünger haben gespürt, der ist so entschlossen, jetzt nach Jerusalem zu gehen. Wow! Doch wie kommt diese Entschlossenheit bei seinen Jüngern an? Wie wird sie wahrgenommen? Wie wird sie interpretiert? Obwohl sie auch diese Worte alles gehört haben. Von Sterben und von dem Leiden. Sie haben es zum Teil ganz anders wahrgenommen. Und so ging diese Truppe, nenne ich sie jetzt mal, einfach gemeinsam nach Jerusalem. In eine fast ganz normale Stadt. Die topografischen Oberstadt und Unterstadt, paar Baustellen, ja, okay. Aber mit dem besonderen, ja, Tempel findet man nicht so oft. In Jerusalem gab es ihn. Und doch eine Sache, die war spannend. Denn die Erwartung und die Vorstellung, was dieser Weg, was diese Reise, was diese Stadt an Bedeutung mitbringen würde, die könnte fast nicht unterschiedlicher ausfallen. Und an dieser Stelle, in Lukas Evangelium, als er diesen Entschluss gefasst hat, begegnen uns noch eine weitere Gruppe, die jetzt hinzukommt. Nicht nur die Jünger und nicht nur Jesus, sondern es kommen auch noch die Samariter hinzu. Wir lesen es dann im Vers 52. Unterwegs schickte er Boten voraus, diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort für eine Unterkunft sorgen. Die Samariter, ja gut, als Jude weiß man kennt sich. Und wir lesen immer wieder von den Juden, wir lesen immer wieder von diesen Spannungen und von diesen Feindschaften zwischen Juden und Samaritern. Und das Problem war eigentlich, dass die Samariter, als die wieder zurückkamen ins Land, die haben ganz viele andere Völker, Leute auch mitgenommen und es gab so ein bisschen eine Religionsvermischung. Die haben auch noch andere Götter angebetet und. Und in Esra 4 erfahren wir, wie es dann um den Aufbau von Jerusalem geht. Um die Stadt, wo sie jetzt gerade hinwollen, waren die Samariter dagegen. Die haben sich dagegen gestellt. Die wollten nicht, dass diese Stadt aufgebaut wird. Doch nun hat man die Stadt aufgebaut. Und der Tempel stand. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn man von Galiläa nach Jerusalem reisen will, was würdest ihr nehmen? Ich nehme immer die kürzeste oder die schnellste Strecke. Ähnlich macht es Jesus hier auch. Und der führt halt mal durch Samarien durch. Und so schickt er die Leute, seine Jünger, vor, um da einen Platz zu organisieren. Kein Esel diesmal, ein Platz. Und immer wieder, weil das einfach der kürzeste Weg war, kamen viele Leute dadurch. Viele. Viele, die einfach nach Jerusalem wollten. Und immer wieder kam es zu diesen Streitigkeiten. Weil für die Samariter gab es auch einen heiligen Berg, eine heilige Stätte. Das war der Gerazim. Und nicht der Zionsberg, der in Jerusalem war. Das war für sie der heilige Berg, wo man zu Gott gebetet hat. Nicht Jerusalem. Und jetzt kommen immer Leute, die da nach Jerusalem wollen. Die einfach irgendwie was anderes machen, wie man selber. Und dann hat man sich debattiert und es gab immer wieder blutige Auseinandersetzungen. Und es gab immer wieder Konflikte und Auseinandersetzungen. Und so kommen jetzt wieder solche Pilgerreisende und suchen nach einem Quartier. Und man merkt, es geht mehr als einfach nur um eine Unterkunft. Die Reaktion der Jünger war, aber weil Jesus, oder der Reaktion der Samariter hier an der Stelle war, aber weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, weigerten sich die Bewohner, ihn aufzunehmen. Was genau ist eigentlich der Grund von ihrer Ablehnung hier für diese Reisegruppe? Ganz ehrlich, diese Reisegruppe gehörte zu einer Risikogruppe. Und sie waren auf dem Weg in ein Risikogebiet. Es hat mit Corona gar nichts zu tun, sondern es war einfach, dass es wieder zum Streit kommt, dass es wieder blutige Auseinandersetzungen gibt. Ja, dass schon wieder in ihrem Dorf irgendwie es drunter und drüber geht. Oder aber einfach nur diese Sache mit Jerusalem. In einem Gespräch, ich habe das gerade so ein bisschen angedeutet, mit dem anderen Berg. Meine Tochter will auch ein Wort mitreden, ist okay. Da hat eine Frau, eine samaritische Frau, Jesus mal Folgendes gefragt. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Gerazim, das ist der Berg. Warum also behaupten die Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Warum dieses nur? Und genau das war das Problem. Warum das nur? Und da gab es immer wieder diese Streitigkeiten und. Mehr als einfach nur eine verwehrte Unterkunft. Wenn man nämlich diese zwei Punkte jetzt aus dem mal wegstreicht, so okay, was ist eigentlich hier, okay, sie wollen vielleicht keine blutigen Auseinandersetzungen und auch das Jerusalem ist für sie einfach ein rotes Tuch. Ja, es war für sie irgendwie in gewisser Weise auch jetzt ein Schutz vielleicht an der Stelle. Aber es war mehr als eine verwehrte Unterkunft, und zwar für seine Jünger. Die sind jetzt mehr als einfach kaum noch zu halten eigentlich. Die sind vollkommen angestachelt, wenn man den Bibeltext jetzt hier weiterliest. Vers 54. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen. Sollten wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichten, so wie es damals bei Elia war? Ich hatte gerade gesagt, wie die Jünger, aber das stimmt hier nicht ganz. Man muss hier aufpassen. Denn es waren ja nur Johannes und Jakobus, die Söhne des Zebedäus. Ja, Johannes, den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Und irgendwie hat man das so im Ohr. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht. Und dann verklärt man so ein bisschen die Leute. Johannes, den Jünger, den Jesus lieb hat. Wir sehen das Bild vom Abendmahl, vom letzten Abendmahl, wie er so an Jesus dran kuschelt. Ah, so ein Kuscheljünger. Nein, das war er überhaupt nicht. Wisst ihr, wie Jesus den genannt hat? Ihn und seinen Bruder? Das waren die Donnersöhne. Bumm! Ja? Bei denen hat es gerappelt, die waren voller Temperament, die waren ungebremst manchmal. Auch hier merkt man das waren die Donnersöhne. Die waren jetzt eifrig dabei, von wegen kuschelig. Das waren die überhaupt nicht. Und das hatten in ihrer Familie einfach schon drin gesteckt. Wir erfahren zum Beispiel Matthäus 20, Vers 20, da kommt nämlich die Mutter der Donnersöhne zu Jesus und sagt, hey, wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gewähre meinen beiden Söhnen den Ehrenplatz rechts und links neben dir. In dieser Familie wusste man, was man wollte. Und man wusste auch genau, was man von Jesus wollte. Und man hatte auch so eine Leidenschaft. Also Johannes, Jakobus, das waren leidenschaftliche Männer. Als sie nun hier in Samaria diese Ablehnung erfuhren, war klar, da Das können wir auf keinen Fall so stehen lassen. Die lehnen doch Jesus ab. Und die beiden kannten sich zudem auch noch ein bisschen aus. Also so in der Schrift und was alles passiert ist. Und sie hatten ein konkretes Szenario im Kopf. Weil da ging es ja auch um die Samariter damals. Beim König Ahasja, der die Soldaten zu Elia schickte, dass Elia jetzt endlich mal zum König kommen soll. Und da steht Folgendes. Es steht eigentlich da hinten dran, hinter dieser, so sollen wir so machen wie Elia? Wenn ich tatsächlich ein Bote Gottes bin, dann soll Feuer vom Himmel fallen und dich samt seinen 50 Männern verzehren. Das sagt er zu so einem Soldaten, zu so einem Hauptmann. Da fiel Feuer vom Himmel und verbrannte sie alle. Das Ganze ist sogar zweimal passiert. Der dritte war sehr demütig auf den Knien und hat richtig Schiss gehabt. Und mit dem ist er dann auch mitgegangen. Schon wieder diese Samariter, die einfach nicht wissen, wie man mit großen Propheten umgeht. Also ganz ehrlich, Jesus, das muss man sich doch nicht gefallen lassen. Da müssen wir doch so machen wie damals. Lass uns einfach Vergeltung üben. Spannend ist für mich an der Geschichte, Jesus ist ja eigentlich fein raus, oder? Der muss ja noch nicht mal was machen. Jesus, lass uns einfach, wir erledigen das für dich. Wir lassen jetzt Feuer vom Himmel fallen. Wir regeln das für dich. Sie können dich doch nicht so ablehnen. Aber tun sie wirklich das? Lehnen diese Samariter Jesus ab? Lehnt dieses Dorf Jesus als den zukünftigen König und Messias ab? Oder einfach nur eine Reisegruppe, die einfach ein bestimmtes Ziel hatte, und zwar Jerusalem? Ich finde das eine gute Frage. Was lehnen die eigentlich konkret ab? Aber es stellt sie keiner laut. Es stellt sie keiner laut. Der Einzige, der hier jetzt laut wird, der seine Stimme erhebt, ist Jesus. Lässt er jetzt die Dönerzähne von der Leine, lasst er sie machen? Jesus dreht sich zu ihnen um und wies sie scharf zurecht. Dann gingen sie in ein anderes Dorf. Hier ein bisschen kleiner dazwischen. Es gibt immer mehrere Handschriftenfunde, die manche Dinge einfach ergänzen. Und nicht in allen Bibelübersetzungen ist das wiedergegeben, aber diese Zurechtweisung, die hat auch hier Worte gefunden. Habt ihr denn vergessen, von welchem Geist ihr euch leiten lassen sollt? Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern zu retten. Dann gingen sie in ein anderes Dorf. Diese Frage Jesus, die finde ich echt krass. Von welchem Geist lasst ihr euch leiten? Ich hatte bereits erwähnt, dass die Jünger schon viel miteinander auch gestritten haben, auch um die wichtige Position und so weiter. Auch die Mutter der Donnersöhne hat hier ihren Teil dazu beigetragen. Und wenn man jetzt die Bibel, ihr seht das jetzt nur hier so PowerPoint-mäßig, ich habe das extra so gemacht, dass ihr es ein bisschen mitlesen könnt, aber ihr könnt gerne das daheim auch machen. Und habe plötzlich festgestellt, wie in so einer kleinen Geschichte, wie viel da eigentlich im Zusammenhang noch da drumherum ist. Denn unmittelbar davor haben sie nämlich genau diese Streitereien, bevor es nach Samaria ging. Eines Tages kam unter den Jüngern die Frage auf, wer von ihnen der Wichtigste sei. Und Jesus durchschaute, was in ihrem Herzen vor sich ging. Er rief ein kleines Kind, stellte es neben sich und sagte, wer solch ein Kind mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt damit Gott selbst auf, der mich gesandt hat. Wer der Geringste unter euch allen ist, der ist wirklich groß. Ich finde es spannend, wie diese Begebenheiten allen so zusammenkommen. Und man fragt sich schon, von was sich eigentlich da die Jünger in dem Moment, auch wenn man sowas hier liest, anstacheln lassen. Was war jetzt ihr Antrieb? Und man merkt schnell an dieser Stelle, es geht mehr um eine einfache Begebenheit. Und hier kommt noch eine andere Sache hinzu. Eine andere Erfahrung, die jetzt auch noch gemacht wurde, auch an dieser Stelle, die Johannes vor allem so angestachelt hat. Hä? Berichtete Johannes. Wir haben gesehen, wie jemand deinen Namen dazu benutzt, um Dämonen auszutreiben. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er ja gar nicht mit uns geht. Haltet ihn nicht davon ab, erwiderte Jesus. Haltet ihn nicht davon ab. Der darf machen. Und wir dürfen jetzt nicht Feuer vom Himmel schicken, so, ha? Haltet ihn nicht davon ab, erwiderte Jesus, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Und genau das ist es. Mehr als einfach nur eine Begebenheit. Wenn wir die Bibel aufschlagen, können wir nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt so eine kleine Sache. Ich wollte einen Bogen machen heute um diese Predigt. Aber irgendwie bin ich immer wieder genau auf diese Bibelstelle gekommen. Und ich habe gedacht, warum eigentlich? Da habe ich gemerkt, ja, warum eigentlich? Warum eigentlich? Als einfach vielleicht auch dran ist, jetzt diese Bibelstelle zu nehmen und zu gucken, was da alles drumherum steht. Und für die Jünger und für die und speziell auch für Johannes merke ich, hier ist mehr als einfach nur eine Sache, eine Geschichte mit den Samaritern. Da war schon etwas vorher passiert, da war schon etwas angestaut. Viele Situationen, die zur nächsten Situation geführt haben. Und wisst ihr, was echt verrückt ist? In keiner einzigen von diesen Situationen handelt Jesus so, wie Johannes und die anderen Jünger es wollten. Wie sie sich das gedacht hatten. Wie sie ihm das eigentlich schon auf dem Tablett geliefert haben. Hey, lass uns doch einfach nur machen. In keiner Situation, in der hier jetzt passiert ist, kommt Jesus zu denselben Schlüssen, zu diesen Worten und auch nicht zu denselben Schritten, wie sich die Jünger das dachten. Und so heißt es, und sie gingen einfach in ein anderes Dorf. Und auch hier habe ich dann plötzlich geblättert in der Bibel und habe gedacht so, okay, die gehen einfach nur in ein anderes Dorf. Hatten wir doch irgendwo. Ja, Lukas 9, tatsächlich, im selben Kapitel, schickt Jesus ganz am Anfang nämlich was? Seine Jünger los, zu zweit, und sagt, geht hin und verkündet und heilt und treibt Dämonen aus und. Ja, diese Sache, und vor allem heißt dann an einer Stelle, seid ihr aber in einer Stadt nicht willkommen, dann geht fort. Okay, gut. Machen sie ja. Aber hier heißt es noch, und schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeichen dafür, dass ihr die Stadt dem Urteil überlasst. Und zwar Gottes Urteil überlasst. Aber hier in Lukas 9 später steht einfach nur, sie gingen in ein anderes Dorf. Hätte man nicht erwarten können, wenn es gerade vorher schon Jesus so gesagt hat, hey Leute, komm, Sand von den Füßen und wir gehen jetzt einfach. Das steht aber gar nicht da. Weil es hier Jesus einfach nicht darum geht, zu vernichten und zu verurteilen. Sie gehen einfach, ohne jegliches weiteres Handeln. Offensichtlich nahm Jesus es eben anders wahr als seine Jünger. Die lehnen nicht mich ab, die haben einfach andere Probleme, die Samariter. Vor allem mit der Stadt Jerusalem. Und wenn man mal guckt, wie oft Jesus was mit Samaritern macht und vor allem noch der barmherzige Samariter, dann plötzlich merkt man mal, was da eigentlich los ist. Jesus stellt die Samariter ganz anders dar, wie die Juden es immer so kämpferisch irgendwie versucht haben, so dagegen zu sein. Und jetzt saß ich da und habe gedacht, ey, armer Johannes, armer Johannes, in kürzester Zeit wirst du dreimal so gestoppt, kriegst du dreimal so einen vor den Latz geknallt, wie musst du dich da fühlen? Erstens, im Rangstreik wäre der Wichtigste sein, Jesus hat da ist irgendwie anders im Kopf als ich, im Aufhalten von diesem anderen Typ, der im Namen Jesus einfach irgendwas Wunder tut und, hä, darf der das? Der ist doch gar nicht so eng dabei wie wir. Oder auch in diesem Verderben von diesen Menschen, die Jesus doch jetzt ganz klar ablehnen. Doch wie heißt es von Jesus? Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern zu retten. Eigentlich ist es auf beiden Seiten voll der Klopper. Einmal das, was Johannes bringt, und einmal das, was Jesus dann bringt. Und ich merke, wie mich das irgendwie, das hat mich echt durcheinander gewürfelt und hat mich auch zutiefst berührt. Vor allem eine Sache muss ich an der Sache ganz wichtig einfügen. Wisst ihr, was es sich nicht geändert hat bis zum Ende? Johannes ist der Jünger Gott lieben, den Jesus besonders lieb hat. Johannes ist dieser Jünger geblieben, den Jesus besonders lieb hat. Später hat er ganz bewusst seine Mutter, seine Familie ihm anvertraut. Er ist nicht rausgefallen deswegen. Er blieb einfach der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Und dieser Jakobus, sein Bruder, und der Petrus, kennen wir auch die Geschichten. Gerade diese drei, die waren trotzdem eines der wichtigsten, die waren immer so ein bisschen die Sonderbeauftragten von diesen Zwölfen. Und gerade die drei, die sind einfach in dieser Rolle drin geblieben. In dieser Position, in dieser Beziehung zu Jesus. Jesus hat sie da nicht rausgekickt. Das finde ich mega, mega spannend. Und wir merken an der Stelle, wir müssen aufpassen, es geht mehr als einfach nur um einen Jünger. Es geht hier um eine Gruppe und auch Erlebnisse von einer Gruppe. Streitereien, manchmal bin ich auch ein bisschen im Streit mit mir selber, aber streiten kann man am besten mit anderen, oder? Und da waren sie wahrscheinlich alle beteiligt. Bei den anderen Sachen weiß ich nicht, wie stark sie involviert waren in diesem Wehren von diesem anderen Typ da, wer das überhaupt als erstes wahrgenommen hat, was der da so treibt. Und doch bekommen sie alles mit, sie erleben alles mit, wie Johannes jetzt reagiert, wie Jesus auf ihn reagiert. Es ist trotzdem ein Gruppenerlebnis, das sie hier machen. Und auch wir heute, wir lesen es immer noch und wir merken, es ist mehr als ein Jünger. Es geht nicht um Johannes, es geht nicht einfach nur um Johannes und Jakobus, es geht um die ganzen Jünger und es geht auch um uns und es geht auch um mich. Und diese ganze Situation in diesen Zusammenhängen zu sehen, hat mir gezeigt, dass es mehr oder minder nicht so einfach ist, als Mensch mit Menschen unterwegs zu sein, als Jesus-Nachfolger mit Menschen und Jesus-Nachfolgern unterwegs zu sein, dass es manchmal auch gar nicht so einfach ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Andere Menschen haben grundsätzlich viel Potenzial, das mich herausfordert. So könnte ich es jetzt mal ganz neutral eigentlich sagen. Andere Prägungen, Erziehungen, Ansichten, Überzeugungen, Standpunkte. Die haben Potenzial, mich zu reizen, mich vielleicht auch positiv anzuspornen, aber auch mich aggressiv zu machen. Sie haben auch das Potenzial auf der anderen Seite, dass ich auch lerne, mich zu hinterfragen. Potenzial für Wachstum. Potenzial der Ergänzung. Und so werfe ich hier jetzt auf diese Sachen, die ihr jetzt gerade gehört habt, nochmal so ein bisschen reflektierenden Blick über diese Situation drüber. Was war die erste Situation? Es war dieser Wettstreit. Was nehme ich daraus für mich heute mit? Oder nicht heute, ich bin eigentlich die ganze Woche mit der Predigt unterwegs. Was nehme ich daraus mit? Mir wurde bewusst, dass es mehr geht als einfach nur ein Platz neben Jesus. Jesus gebraucht ein Kind, um ihnen an der Stelle zu zeigen, etwas zu zeigen. Jetzt müssen wir aus der damaligen Zeit eine Sache verstehen, wenn Jesus so die Kinder da in den Mittelpunkt drückt. Kinder waren damals, ja, die waren schon wichtig, aber nicht so wichtig. Die waren im öffentlichen Leben nicht entscheidend. Kinder, Frauen, Sklaven, Diener, die hatten im öffentlichen Raum kaum Aufmerksamkeit. Und deswegen ist das auch so aus der Prägung heraus, man stellt die Jünger manchmal so doof dar, wenn die dann später dann an einer anderen Stelle, Lukas 18, ich blende sie hier nur ein, wo die einfach versuchen, die Frauen und die Kinder abzudrängen, die eigentlich jetzt gerade die Kinder zu Jesus bringen wollen. Wir denken immer so, oh, die bösen Jünger, die machen das aus ihrer Prägung heraus. Hey, Moment, hier geht es um geistliche Dinge, da haben jetzt die Frauen und Kinder, die haben da nichts verloren, das ist jetzt Männersache. Es klingt für uns heute echt schlimm. So, hä, wie, glauben nur Männersache? Damals war das zum Großteil so. Und sie handeln aus ihrer Prägung heraus, aus ihrer Zeit heraus, aus ihrer Kultur heraus. Doch Jesus sprengt hier diese Vorstellung. Und er benutzt ein Kind und stellt es in ihre Mitte, um ihnen klarzumachen, hey, wer so ein Kind aufnimmt, der ist groß. Ja? Lass die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht zurück, denn die Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Und ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Und schaut euch das mal an. Jesus guckt immer wieder, er guckt nach dem Schwachen, dem Kranken, nach den Sündern, denen schenkt er besondere Aufmerksamkeit. Gott hat ein Volk Israel erwählt, nicht weil die jetzt gerade die Tollsten wären. Er hat einen Abraham erwählt, nicht weil er gerade der Tollste ist. Und er zeigt immer wieder auch, dass es ihm mehr als um eine Position geht, die vielleicht uns oft so wichtig ist, sondern ihm geht es um eine tiefgreifendere Entscheidung im Herzen und somit im Leben von uns Menschen. Und folgende Wörter sind mir in diesem Zusammenhang irgendwie wichtig geworden. Das eine ist dieses Aufnehmen von diesem ersten Beispiel, wie ihr so ein Kind aufnehmt, und hier geht es um das Schenken lassen. Also aufnehmen und annehmen, zwei Wörter. Und ich habe festgestellt, es geht hier mehr als um einfach ein VIP-Ticket, sich schenken zu lassen. Ich habe das VIP-Ticket, ich darf im Himmel neben Jesus sitzen. Darum geht es nicht. Sondern vielmehr möchte Jesus in unserem Leben, in meinem Leben einen Platz haben. Das ist ihm ganz, ganz wichtig. Er möchte hier auch einfach neu uns öffnen. Auch nicht einfach an unseren Maßstäben hängen zu bleiben, sondern uns weit zu machen dafür. Und das andere ist dieses Annehmen, dieses Schenken lassen. Ganz oft, wenn ich zu Besuch komme, ist eine der ersten Fragen, man könnte sagen, darf ich die Schuhe anlassen oder auslassen, aber dann wird mir meistens irgendwas zu trinken angeboten. Weißt du, was in deinem Kopf in dem Moment abgeht? Bei mir geht es dann ab so, so geht es in meinem Kopf los, ja? Und dann denke ich so, okay, nee, ich brauche nichts, weil irgendwie will man höflich sein. Man will vielleicht auch nicht zu lang bleiben. Und man merkt, so eine ganz einfache Entscheidung, wie ein Glas Wasser anzunehmen, wird plötzlich zu so einem Gedankenkarussell. Oh, kann ich das überhaupt machen? Überfordert das jetzt den anderen? Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Und. Ein Kind, wenn ich das frage, will schon ein Glas Wasser, das sagt immer ja oder nein. Ja, und dann fertig. Annehmen wie ein Kind. Schenken lassen wie ein Kind. mich hat das berührt. Und ich habe darüber nachgedacht, wie war es eigentlich bei mir und mit Jesus. Und ich weiß noch, als Teenager war mir eine Sache einfach irgendwann klar. Ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus. Ich habe gemerkt, dass ich selber in meinem Leben gar nicht klarkomme. Dass ich so nicht weitergehen will, dass ich so nicht weitermachen will. Und ich habe vor allem gemerkt, dass er so viel für mich gemacht hat, das ist unfassbar. Und er hat mir so viel Liebe schon bewiesen und er möchte mir diese Liebe alles schenken. Und ich habe einfach nur gemerkt, Jesus, ich brauche dich. Und ich habe es gesagt und fertig aus. Ich habe nicht drüber nachgedacht, was da noch alles ist. Vieles habe ich später in der Bibelschule noch alles gelernt, ja klar. Aber in dem Moment war für mich entscheidend, ich brauche Jesus. Und ich weiß, Jesus war damals wie heute derselbe. Und er nimmt mich mit meiner einfachen, primitiven Kindheit, mit meinem Teenager-Sein, er nimmt mich heute wie damals an. Auch das Kind im Mann ist geblieben. Und ja, manchmal ist es doch so einfach. Und im Laufe der Zeit habe ich auch Begegnungen gemacht mit anderen Christen, mit anderen Denominationen, anderen Gemeinden und. Und ich habe gemerkt, ja, so einfach ist es doch irgendwie gar nicht. Die haben eine ganz andere Spiritualität, die leben das anders aus, die verstehen manche Sachen anders. Und es hat mich echt zum Teil sehr irritiert, manchmal befruchtet, manchmal voll aus der Bahn geschmissen und vieles andere. Und dann muss ich mich fragen, wie muss ich mich jetzt in Johannes gefühlt haben, der plötzlich so einen Dämonenaustreiber erlebt, der gar nicht zu ihm gehört. Und hier nahm Jesus, und das ist irgendwie das Verrückte an der Geschichte. Und das, ich habe gemerkt, es ist mehr als einfach nur eine Blickrichtung auf Jesus. Johannes war da voll gepolt und war da voll unterwegs, die lehnen dich ab und ich will jetzt da. Doch hier geht es auch noch um andere. Auch hier wollten die Jünger wieder stoppen und aufhalten, weil das doch so gar nicht sein kann. Das kann doch nicht der Wille von Jesus sein. Doch es ging und es geht. Und vor allem sagt Jesus ihnen, ja so wie ihr das jetzt gerade vorhabt, geht's halt nicht. Wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Und im Markus-Evangelium heißt, wer nicht gegen uns ist, sagt Jesus bewusst uns, der ist für uns. Und diese kleinen Sätze von Jesus, da denke ich mir, wie oft überlesen wir die? Wie oft tun wir uns schwer damit? Wie viel Stress, wie viel Auseinandersetzung, wie viel Spaltung hätte die Christenheit, die Gemeinden vielleicht auch gar nicht haben müssen, wenn sie diesen einfachen Satz von Jesus wirklich mitgenommen hätten. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. An der Stelle möchte ich euch was ganz persönlich sagen, was mir die Woche bewusst wurde und in der Predigtvorbereitung. Und das, an der Stelle habe ich gemerkt, dass es wichtig gewesen, dass ich keinen Bogen drumherum gemacht habe. Und an der Stelle merke ich, es ist nicht einfach so eine Predigt, die ich jetzt irgendwie halte über irgendjemanden, über irgendwelche Köpfe hinweg. Ich habe gemerkt, die Predigt ist für mich. Mal wieder. So geht es oft, wenn man eine Predigt vorbereitet. Und ich stehe hier voller Demut und Wehmut. Weil ich Revue passieren habe lassen, wie mein Leben abgelaufen ist und was alles passiert ist. Vor allem auch im letzten Jahr. Und ich war verantwortlich mit einem in der Leitung und wir waren unterschiedlich, ja. Wir waren unterschiedlich geprägt, ja. Wir hatten unterschiedliche Schwerpunkte, ja. Die waren manchmal, hat ein bisschen Zoff gegeben, aber wir haben es zusammengerissen und wir haben uns auch immer wieder ergänzt und wir haben extrem viel voneinander gelernt. Ich möchte diese Person in meinem Leben nicht missen. Obwohl sie zum Ausgangspunkt wurde, dass es mich letztes Jahr komplett aus der Bahn geschmissen hat. Aber ich mag diese Person, wir haben uns miteinander gesprochen, wir haben uns einander versöhnt und vor Gott versöhnt und das ist schon auch wichtig. Doch ich habe mich trotzdem gefragt, was waren eigentlich so diese Auslöser und was war da alles? Und wir haben beide für Gemeinde gekämpft. Wir haben beide für Jesus gekämpft. Wir haben beide für manche Personen gekämpft, die uns wichtig waren. Und jetzt mit dieser Distanz und mit dieser Predigt im Gepäck habe ich plötzlich gemerkt, ja, was waren jetzt eigentlich die Auslöser? Und plötzlich ist mir das wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich habe irgendwann aufgehört. Ich sage jetzt bewusst ich kann jetzt nicht für ihn sprechen. Ich, Simon, habe aufgehört, in dem anderen Jesus zu sehen. Dass Jesus in dieser Person lebt, dass Jesus mit dieser Person unterwegs ist, dass Jesus etwas macht in dieser Person. Ich habe es einfach aufgehört. Weil der ja so anders ist, weil der es jetzt so irgendwie durchdrücken will, aber ich will das doch nicht. Ich habe aufgehört, Jesus in ihm wahrzunehmen, was Jesus in ihm tut. Ich habe gemerkt, das ist eine extrem wichtige Frage. Dass ich immer wieder auch den anderen frage, hey, was erlebst du denn gerade eigentlich mit Jesus? Wo ist Jesus bei dir? Um da irgendwie wieder einen Fokus dazu zu kriegen. Ich habe mich so sehr auf Jesus konzentriert, für ihn unterwegs zu sein, dass ich vergessen hatte, wie er eigentlich auch mit anderen unterwegs ist, wirklich hinzuschauen. Deswegen sage ich jetzt voller Demut und Wehmut, weil das hat mich echt geschmerzt. Das hat mich die Woche fast aus der Bahn geschmissen. Und ich musste Jesus sagen, es tut mir leid, was ich für dich tun wollte, ohne zu sehen, was du an anderen tust. Bei Jesus gibt es nicht nur eine Blickrichtung. Es war noch etwas anderes passiert, und zwar unsere unterschiedlichen Schwerpunkte, die wurden plötzlich auch zu Standpunkten dieser ganzen Geschichte, die wir versucht haben zu verteidigen. Und das war auch eines der Probleme. Aber eines der Hauptprobleme, wo ich jetzt festgestellt habe für mich, ist, ich habe irgendwann aufgehört, ihn als Bruder wahrzunehmen. Und das hat mir sehr weh getan. Und ihm auch. Und wir haben es einander sehr weh getan. Und ich habe wieder gemerkt, es ist mehr als einfach für Jesus einzustehen an dem Punkt. Für Jesus unterwegs zu sein, für Jesus etwas zu machen. Immer wieder, vielleicht jetzt mal ein bisschen wieder rausgezogen aus dem, was mir so schwer war. Was mir auch manchmal schwer ist, wenn ich mit Leuten über den Glauben und Gott mich unterhalte, dann komme ich immer wieder, stelle ich fest, die haben gar nicht so das Problem mit Jesus. So, jetzt mit den Samaritern wie vielleicht im Gepäck. Die haben gar nicht so das Problem mit Jesus, aber tatsächlich mit Jerusalem. Die haben ein Problem mit der Kirche. Die haben ein Problem mit den Christen. Aber nicht mit Jesus. Das sagen die ganz oft, mit Jesus, mit Gott habe ich eigentlich kein Problem. Ich würde schon auch da glauben und so. Aber die Kirche und die Christen, die schrecken mich manchmal einfach so ab. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz auch schon gehört habt. Ich habe den schon oft gehört. Und habe festgestellt, das ist manchmal sehr schwierig. Für Johannes und Jakobus war klar, die lehnen Gott ab. Manchmal ist es für mich auch irgendwie nicht ganz so klar und denke so, warum sind die eigentlich so jetzt irgendwie gegen Gott im Glaube? Warum kriege ich da keinen Fuß in die Tür? Es hat manchmal gar nicht was mit Gott selber zu tun, sondern mit seinem Bodenpersonal, wie mancher es schon ausgedrückt hat. Wie gehen wir jetzt davor in solchen Situationen? Machen wir es wie Johannes und Jakobus und versuchen drauf loszugehen, loszumarschieren? Lässt uns nur machen. Habt ihr vergessen, mit welchem Geist ihr euch leiten lassen sollt? Eine gute Frage. Die waren jetzt voller Feuereifer und wollten einfach loslegen. Wie begegne ich in diesen Situationen? Manchmal höre ich einfach ganz gern zu und versuche ihnen dann plötzlich diese Brücke zu schlagen. Hab Verständnis dafür, weil ich das selber auch schon erlebt habe. Wir sind keine Heiligen, wir sind nicht die Superchristen und Superhelden. Aber Jesus ist ein anderer und ich versuche dann mit ihnen tatsächlich über Jesus zu reden. An der Stelle fällt es mir jetzt gerade schwer, irgendwie weiterzugehen, eine andere, hier in dem Ding. Was man merkt, dass manchmal einfach die Sachen nicht einfach nur in einer Generation bleibt, manchmal überträgt sich das auch in die nächste Generation. Diese Anti-Haltung gegenüber Kirche oder gegenüber den Juden wie bei den Samaritern, die bleibt einfach da. Und was hier in der Situation passiert ist, die finde ich entscheidend. Die Jünger, die waren so drauf aus, jetzt diese Ablehnung zu bekämpfen, dass sie die eigentliche Not dieser Dorfbewohner nicht gehört haben. Wir haben es hier ständig zu tun mit Gewalt, mit großen Auseinandersetzungen. Weil eigentlich beten wir doch jetzt, unser Berg ist da, euer Berg ist da. Und die haben gar nicht richtig gehört, wie viel Not die eigentlich auch in der Situation auch haben. Und das fordert mich dann auch persönlich heraus, wie reagiere ich dann da drauf und wo lasse ich mich dann auch leiten? Oder von was lasse ich mich leiten? Von meinen eigenen Überzeugungen, meinen Prägungen? Geht es wirklich oftmals dann tatsächlich mehr noch um Jesus an der Stelle? Oder geht es mir doch vielleicht eher um das, was ich irgendwie so mitbringe? An meinem Gepäck? Von welchem Geist lasse ich mich leiten? Und ich habe gemerkt, manchmal schiebt auch Jesus mir einen Riegel vor. Und dann kann ich nicht weitermachen. Dann geht's nicht. Ich durfte in Owingen jetzt nicht weitermachen. Durfte ich nicht. Und ich weiß nicht, wie viel Schaden wir da angerichtet haben. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Gott trotzdem mitgeht. Das weiß ich. Und das wünsche ich mir, dieses einfach Weitergehen mit Jesus. Das ist genau das, was die Jünger hier machen. Sie gingen einfach in ein anderes Dorf. Auch ein Johannes ist wieder mitgeschlappt und auch ein Jakobus, die jetzt so einen von Latz geknallt bekommen und die sind trotzdem einfach dabei geblieben, sind weiter mit ihm gegangen. Einfach. Da steht nichts Großartiges dabei. Mehr als einfach. So habe ich heute das Thema überschrieben und ich habe gemerkt, mir ist es mehr als einfach gefallen, diese Predigt vorzubereiten und jetzt auch zu halten. Und wahrscheinlich habt ihr es jetzt auch gemerkt. Weil es manchmal einfach, Glauben gar nicht so einfach ist. Mit Jesus unterwegs zu sein, ist manchmal nicht so einfach. In Gemeinde miteinander unterwegs zu sein, spüren wir immer wieder, das ist nicht so einfach. In Gemeinschaft mit anderen Glauben zu leben. Es könnte so einfach sein, ist es aber nicht. Mir ist in dieser ganzen Vorbereitung ein Lied begegnet, das ich gerne mit euch jetzt auch an der Stelle dann auch singen würde. Und es war ein Lied, wo ich plötzlich auch mein eigenes Versagen irgendwie Jesus nochmal bekennen konnte, als ich das so für mich gelesen habe. Und es ist vielleicht auch so, von was lasse ich mich führen, von was lasse ich mich leiten? Dieses Lied, dieses Gebet beginnt mit: Jesus, leite mich mit deinen Augen. Ich will gehen, weil du mich gehen heißt. Doch weil meine Kräfte nicht viel taugen, bitte ich um deinen starken Geist. Nur in deiner Kraft will ich es wagen. Ohne dich gelingt der Auftrag nicht. Doch weil du mich sendest, will ich sagen: Jesus, ich will gehen, sende mich. Jesus, leite mich mit deinen Augen.